Ich lese aus Offenbarung 1, Vers 17b und 18. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ja, mit diesen Worten möchte ich euch herzlich begrüßen zum heutigen Bibelabend aus der Offenbarung. Wir werden noch sehen, wie gross die Bedeutung von diesem Vers ist, den ich jetzt gerade gelesen habe, wie weitreichend die Bedeutung ist. Ich möchte zum Anfang beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir das Vorrecht haben, dass wir dich dürfen kennen, dass wir dürfen wissen, dass du der Herr bist, der hier Johannes begegnet ist als erhöhter Mensch und Gott selber. Wir danken dir, dass wir zu dir dürfen reden, zu dir dürfen kommen, auch heute Abend. Dass wir dürfen wissen, durch den Geist Gottes bist du mitten unter uns. Wir danken dir, Herr, dass du der Lebende bist und dass ja, du dem Tod jegliche Macht genommen hast. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus, dass wir dürfen auf dein Wort hören, dass wir dürfen uns verändern von deinem Wort. Ich möchte dich bitten um deine Kraft heute Abend, um zurückzulegen, was du in diesem Tag. Du weisst um alle Situationen, Herr. Danke, dass du gnädig und treu bist, dass du überaus Erbarmen tust und dass deine Liebe immer wieder neu ist, deine Gnade zu uns, Herr. Und dass wir auch dürfen einfach eine Erquickung erfahren unter deinem Wort. Bitte segne du es jedes auf unseren Angehörigen, Herr. Wir danken dir, dass du helfen willst, Gnade geben. Amen. Wir sind immer noch in diesem ersten Kapitel von Offenbarung 1. Und wir haben das letzte Mal dort die Verse 15, 16 so angeschaut. Wir haben gesehen, dass wir alle berufen sind, ein Licht zu sein. Wenn da steht, dass die sieben Sterne in der Hand des Herrn sind, die sieben Sterne sind die Boten, das sind die Leiter der Gemeinden. Man kann auch sagen, die Ältesten, sie sollen ein Licht sein und Orientierung und leuchten, aber alle Gläubigen sind dazu berufen, ein Licht zu sein für den Herrn. Und dann haben wir auch angeschaut, das scharfe, zweischneidige Schwert anhand von Hebräer 4, Vers 12, gesehen, wie wichtig dass die Funktion des Wortes Gottes ist, dass es Dinge trennt, die nicht zusammengehören. Und haben gesehen, auch das Angesicht des Herrn, es leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Es durchleuchtet alles, es gibt keine Trübung, es ist kein Verbergen möglich. Wir haben auch gesehen, wie Paulus diesem Licht begegnet ist, was das für Auswirkungen hatte auf ihn. Er war 3 Tage blind und Paulus wusste, was es bedeutet, geöffnete Augen zu erhalten. Jetzt möchten wir weiterfahren in Vers 17. Ich lese ihn vor. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Johannes hat also hinter sich diese gewaltige Stimme gehört, wie wir das im Vers 10 lesen. Wie eine Posaune, eine klare, laute, deutliche Stimme hinter sich. Was tut man? Man dreht sich um und schaut, was das ist, diese Stimme, wer das ist. Und das hat er auch gemacht und hat in diesem Moment, wo er sich umdrehte, eigentlich all das wahrgenommen, was wir bisher gelesen haben, bis hier eben zu diesem Vers 17. Er hat all diese Details wahrgenommen. Das muss in sehr kurzer Zeit gewesen sein. Und es hatte eine gewaltige Auswirkung auf ihn. Es steht, er fiel nieder wie tot. Und ich bin sicher, dass das Wort Gottes nie ungebührlich übertreibt, wenn es solche Schilderungen macht, sondern es war wirklich ganz dramatisch, was das für eine Wirkung auf Johannes, der ja im Geist Gottes war, eigentlich hatte, trotzdem, dass er wie tot zu den Füßen Jesu fiel. Ja, wenn es Johannes so ergangen ist, habe ich mich gefragt, wie würde es uns ergehen, wenn wir in unserem Leib ihn sehen würden, den Herrn. Wie würde es uns ergehen? Wir wissen auch von anderen großen Gottesmännern, die etwas Ähnliches erlebt haben. Wir wollen das kurz aufschlagen in Daniel 8. Auch Jesaja hatte ein ähnliches Erlebnis, Jeremia, Hesekiel. Aber wir schauen kurz, wie das Daniel beschreibt, Daniel 8. In diesem für Daniel sehr berührenden Kapitel, wo dieser Ziegenbock und der Widder einander begegnen, wo dieses kleine Horn aufwächst, wo gesagt wird, was über sein geliebtes Volk kommt. Dieser freche Herrscher, der einen solchen Gräuel anrichten wird unter dem Volk, eine große Verfolgung anrichten wird, und das bezieht sich ja auf Antiochus Epiphanes, und wir wissen, es ist eine Doppelprophetie, es bezieht sich bis in die allerletzte Zeit auf den Antichristen. Und er hat dann gefragt, was soll das sein? Und der Engel Gabriel hat ihm das erklärt in Kapitel 8, Vers. Und dann sehen wir die Reaktion von Daniel, Vers 18. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinem Standort. Es war nicht der Herr hier, es war der Engel Gabriel, einer der höchsten Engel überhaupt. Und auch das hat diese Wirkung auf Daniel gehabt. Dann auch noch im letzten Vers des Kapitel 8, als ihm diese Dinge erklärt wurden, auch der Bogen geschlagen wurde in die Endzeit dort ab Vers 23, wo der Antichristus dann gemeint ist. Da steht dann, aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Das, was er davon verstand und mitbekommen hatte, erklärt vom Engel, das entsetzte ihn zutiefst, weil er wusste, das wird eine ganz schreckliche Zeit für das Volk Israel werden. Und das hat ihn so erschreckt. Und dann finden wir auch noch eine ähnliche Reaktion in Kapitel 10, Vers 8 und 9. Und dies, nachdem er diesem in Leinwand gekleideten Mann begegnet ist. Und hier gibt es keinen Zweifel, dass das Christus war. Denn es steht über ihn ganz praktisch das Gleiche wie in Offenbarung 1. Und auch die Worte, die er redete, waren wie das Tosen einer Volksmenge im Vers 6. Und dann steht im Vers 8, und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Die genau gleiche Wirkung hatte das, wie wir das über Johannes gelesen haben. Kann man sich schon fragen, eben, was hätte das auf mich für eine Wirkung, in diesem Leib dem Herrn zu begegnen? Nur, dass wir realisieren, wie gewaltig das war, wie die Offenbarung Johannes weitergegeben wurde. Was für eine gewaltige Tatsache und ein gewaltiges Ereignis das war. Und dass er nicht starb dabei. Wenn der Herr selber ihn nicht gestärkt hätte, jeder Mensch hätte sterben müssen über diesen Eindrücken und über diesen Botschaften, die er erhalten hat. Und dann steht eben, er legte seine rechte Hand auf mich. Interessant zu verstehen, dass der Herr problemlos das 7 Sterne in seiner rechten Hand haben kann und problemlos mit seiner rechten Hand den Johannes berühren und stärken konnte. Das ist für den auferstandenen Herrn überhaupt kein Problem. Dann ist mir noch wichtig geworden und aufgefallen, wenn man das liest, wie er seinem Herrn begegnet ist, dass man nicht vergisst, wer Johannes war, wie viele Begegnungen er mit diesem Herrn schon hatte, Jahrzehnte früher. Er hat ihn gekannt als Mensch. Er hat ihn gekannt als Verkündiger, der erhöhte Herr, der ihm hier begegnet, vor dem er wie tot zu Boden fällt. Er hat ihn gekannt als Leidender, als Sterbender und als auferstandenen Herrn. Das ist der gleiche Herr Jesus Christus, den er so gut kannte und so sehr von ganzem Herzen geliebt hat. Und jetzt begegnet er ihm als Gott. Das muss schon bewegend gewesen sein. Er begegnet ihm wie noch immer noch als Mensch Jesus Christus, aber als der erhöhte Mensch, der von sich eben sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und gleichzeitig wusste Johannes, dass er Gott war. Und diesem Herrn durfte er begegnen. Wenn wir uns erinnern, wie er zum Beispiel in der Einleitung vom ersten Johannesbrief, wie Johannes das betont hat, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen betrachtet haben, was wir berührt, gefühlt haben, in diesen Herrn, das verkündigen wir euch. Er hatte so eine enge Beziehung zum Herrn und jetzt begegnet er ihm auf diese Weise. Oder auch, das sagt er auch in Offenbarung 1 im Vers 2 oder im Vers, ich bin im Judasbrief, ja, im Vers 2. Der Engel hat es eben schlussendlich dem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Wahrhaftig ist Johannes der Apostel, der das Wort und das Zeugnis Jesu Christi bezeugen konnte. Und dann steht noch, und alles, was er sah. Johannes bezeugt alles, was er sah, was er gehört hat. Er berichtet nicht irgendetwas, was er vom Hörensagen nur kennt. Er kannte den Herrn so gut. Alles, was er sah, der Apostel Johannes, das bezeugt er. Und er hat Zeugnis das Zeugnis Jesu wahrgenommen als Mensch und jetzt begegnet er ihm auf diese Weise. Ja, und da spricht der Herr ihn an, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und das bedeutet, das gilt für alle Menschen, die dem Herrn auf diese Weise begegnen, die vor ihm niederfallen, die vor ihm kapitulieren, die sich demütigen vor ihm, die zu seinen Füßen niederfallen. All diesen Menschen gilt, fürchte dich nicht. Aber es wird ganz viele Menschen geben, die mit Fug und Recht sich vor Christus zu Tode fürchten werden. Aber wir dürfen dieses Vorrecht haben, ihn jetzt schon zu kennen. Niemals so wie der Johannes, das ist klar. Er ist einer der außergewöhnlichsten Menschen, der je gelebt hat, Apostel Johannes. Und zu diesem Zeitpunkt, mit 90-jährig oder so, weit und breit der außergewöhnlichste Mensch, der auf Erden gelebt hat. Der den Herrn so kannte und ihm jetzt so begegnen durfte. Aber auch wir dürfen unseren Herrn kennen. Wir dürfen so viel über ihn wissen aus dem Wort. Und auch für uns gilt dieses Wort, fürchte dich nicht. Wir beugen uns immer wieder vor Christus. Und jedem, der das tut, gilt, fürchte dich nicht. Er, der Herr, ist der Erste und der Letzte. Das heißt, er ist die oberste Instanz. Er ist der Höchste. Vor was sollten wir uns fürchten, wenn wir uns vor ihm nicht fürchten sollen, nicht fürchten müssen? Vor der allerhöchsten Instanz. Vor wem sonst sollten wir uns denn fürchten? Und er ist der Letzte, er ist auch die letzte Instanz. Er hat das letzte Wort. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir anstehen, wo wir noch nicht verstehen. Und es ist so gut zu wissen, es ist noch nicht das Letzte. Christus ist die letzte Instanz. Sein Urteil ist das letzte Wort und die letzte Instanz. Ich gehe weiter zu Vers 18. Die ist ziemlich willkürlich, ja, hier, die Verseinteilung. Ich hätte vielleicht eher nach dem Fürchte dich nicht den Vers 18 begonnen, aber das ist ja auch nicht inspiriert, das spielt ja auch nicht so eine Rolle. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Wir möchten hier anhand von diesem Vers auch einen kleinen Exkurs dann machen über die Welt des Jenseits. Das ist entscheidend wichtig, dass wir verstehen, was Christus hier sagt. Welche Bedeutung, welche schwergewichtige Bedeutung die Aussagen des Herrn in diesem Vers haben. Er sagt, ich bin der Lebende. Ja, natürlich würden wir alle das sofort verstehen und bestätigen. Christus ist der Lebende. Er ist das Leben in Person, in Tat und Wahrheit. Aber ich denke, hier ist ganz besonders gemeint die Tatsache, dass er als Gott Mensch wurde. Und zwar nicht wie im Alten Testament eine Epiphanie, einfach eine Erscheinung. Gott kann ja jederzeit die äußere Form eines Menschen annehmen. Das ist ja kein Problem. Abraham hatte einige solche Begegnungen oder eben auch Daniel, wie wir gelesen haben, als Christus ihm ganz ähnlich erschien wie hier. Da erschien er als Gott in einer menschlichen Form, aber nicht aus Fleisch und Blut, als Mensch. Aber Christus ist Mensch geworden, aus Fleisch und Blut, als Kleinkind, gewachsen in einem Mutterleib. Stellen wir uns das vor. Er war hundertprozentig, wurde er Mensch. Und diese Tatsache, dass er Mensch wurde aus Fleisch und Blut und sich als Mensch töten ließ von den Menschen. Und zwar vollständig töten ließ. Ich sage das absichtlich so etwas komisch, speziell. Wie kann man sich nicht vollständig töten lassen? Es gibt tatsächlich Leute, die das vielleicht annehmen. Er hat sich töten lassen, das heißt auch von der wörtlichen Bedeutung vom Griechischen her, ich ließ mich töten. Ich ließ mich töten. Niemand hat sein Leben von ihm genommen. Er hat es freiwillig gegeben. Und jetzt lebt er nicht nur als Gott. Es ist unmöglich, Gott zu töten. Unmöglich. Denn Gott, Jesus Christus, lebendiges Wort Gottes, zu töten ist, wäre unmöglich. Aber den Mensch, Jesus Christus, zu töten, war möglich. Und jetzt lebt er als Mensch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sein Leben ist jetzt, sein Leben als Mensch ist jetzt unauflöslich. Mit dieser Tatsache, dass er ganz Mensch wurde, als Baby in einem Mutterleib gewachsen ist und geboren wurde und dass er durch den ganzen Tod bis in das Totenreich gegangen ist und auferstanden ist, diese Tatsache hat dazu geführt, dass ein Mensch unauflösliches Leben erworben hat. Und das hat gewaltige Konsequenzen. Es steht nicht von ungefähr dazwischen das Amen. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Diese göttliche Bestätigung dieser Tatsache. Wir wollen kurz das im Hebräerbrief lesen. Hebräer 7. Vers 16, das steht da so ganz nebenbei im Rahmen, wo das neue Priestertum beschrieben wird. Nicht mehr das Priestertum nach Aaron, das levitische Priestertum, das wird beiseite gesetzt, weil ein besseres Priestertum gekommen ist, das nach Melchisedek, durch Christus. Und da steht im Hebräer 7, Vers 16. Er, also Christus, ist es nicht geworden aufgrund einer Gesetzesbestimmung. Das Gesetz sagte, nur Nachkommen Aarons aus dem Stamm Levi dürfen Priester werden. Das war die Gesetzesbestimmung. Und er ist es nicht aufgrund dieser Gesetzesbestimmung geworden, die auf fleischlicher Abstammung beruht, sondern er ist es aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens geworden. Da verstehen wir, wie viel besser das Hohepriestertum Jesu Christi ist als das von Aaron. Er ist es geworden aufgrund der Tatsache, dass er als Mensch, Gott als Mensch gestorben ist und dem Tod die Macht genommen hat und sein Leben unauflöslich ist. Oder wenn wir schon im Hebräer, nein, das kommt später, wir schauen noch im Offenbarung 2, Vers 8, wir können den Finger gerade im Hebräerbrief noch behalten, Offenbarung 2, Vers 8, wird diese Tatsache als Einleitung der Gemeinde in Smyrna, dieser leidgeprüften, aber durch dieses Leid gestärkte Gemeinde, wird das geschrieben. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Steht nicht zufälligerweise als Einleitung zum Sendschreiben an Smyrna, der tot war und lebendig geworden ist. Dann wollen wir wieder zurück in den Hebräerbrief, Hebräer 2, Vers 9. Auch das ist ein ganz wichtiger Vers in diesem Zusammenhang, weil es bedeutet, dass Christus ganz gestorben ist. Es steht da, wir sehen aber Jesus, der ein wenig oder kurze Zeit, könnte man auch übersetzen, niedriger gewesen ist als Engel, als er Mensch wurde, war er niedriger als Engel. Wegen des Todesleidens. Das heißt, damit er den Tod als Mensch erleiden konnte, ist gemeint. Und jetzt sehen wir ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und ich betone das, weil wenn man gewisse Auslegungen hört, dann auch weiter hinten im Hebräer, vor allem in diesem bekannten Hebräer 6 Kapitel, wo es darum geht, dass Menschen beschrieben werden, die abfallen vom Glauben und nicht wieder wo keine Hoffnung für sie ist, wo sie doch die himmlische Gabe geschmeckt haben, das gute Wort Gottes geschmeckt haben, die Kräfte der zukünftigen Welt, dass da man auslegt, das ist genau das gleiche Wort wie Goyomai, wie das, was wir im Vers 9, Kapitel 2 gelesen haben. Da sagt man, ja, das ist nur so ein bisschen probiert mit der Zungenspitze, das ist nicht wirklich ganz echt, das sind nicht Kinder Gottes. Wenn man das so extrapoliert auf das, was hier in Kapitel 2, Vers 9 gesagt ist, dann heißt das, Christus er hat so ein bisschen vom Tod geschmeckt, versteht ihr? Darum habe ich vorher gesagt, er ist vollständig gestorben. Er war 3 Tage im Hades. 3 Tage im Hades. Sollte das ein bisschen nur mit der Zungenspitze getestet haben, wie das so ist im Tod? Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Er sollte durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. In seiner ganzen Breite und Größe. Das wird so klar, eben darum ist mir dieser Exkurs auch so wichtig, wie folgenreich das diese Tatsache war. Der Herr ist durch die ganze Tiefe und Schwere des menschlichen Todes hindurchgegangen und er hat den Tod nicht nur ein bisschen probiert. Und dann steht da, er allein hat den Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Sind wir wieder in Offenbarung 1, Vers 18. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Das heißt, er hat den Schlüssel, er hat die Verfügungsgewalt. Er hat die Verfügungsgewalt des Totenreiches und des Todes. Der Schlüssel des Todes ist etwas sehr Umfassendes. Jetzt müssen wir noch einmal kurz zurück in den Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Wir sehen, wie wichtig der Hebräerbrief ist. Es ist eine wichtige Parallellese neben dem Kapitel 1 aus Offenbarung. Da steht nämlich wieder genau der gleiche Gedanke, die Wichtigkeit, dass Christus Fleisch und Blut angenommen hat. Hebräer 2, 14. Da nun die Kinder, also wir als Menschen, an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Christus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, oder eigentlich heißt das Wort vernichte oder zerstöre, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Bis zum Tod Christi hatte tatsächlich Satan die Macht des Todes, war ihm übergeben. Aber das hat sich dramatisch geändert. Das hatte riesige Konsequenzen, dass Christus Fleisch und Blut annahm und den Tod in seiner ganzen Breite gestorben ist. Und er ist, wie wir, Fleisch und Blut, teilhaftig geworden. Es tut mir leid, aber es ist wieder genau das Gleiche hier mit diesem Vers. Auch wieder in Hebräer 6, in diesen bezeichnenden Versen, wo man sagen will, ja, das handelt sich nicht wirklich um durchgedrungene, echte Christen, wenn da steht, sie sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Genau die gleiche Formulierung, wie dass Christus an Fleisch und Blut teilhaftig geworden ist. Ist er nur so ein Bild? Man sagt, ja, am Geist etwas, sie haben etwas teilgehabt, das hat etwas abgestrahlt von den anderen, die echte Christen waren, und sie haben auf diese Weise teilgehabt. Hat das nur etwas auf den Gott, Jesus Christus, abgestrahlt, das Menschsein? Oder war er ganz Mensch? Es gibt keinen Zweifel für mich. Man kann nicht so willkürlich mit den klaren biblischen Worten umgehen. Nur, dass man zu einem gewünschten Resultat kommt. Das ist unaufrichtig. Wir lehnen es ab, sagt Paulus. Wir gehen nicht mit Hinterlist um mit dem Wort Gottes. Das ist eine ernsthafte, sehr ernsthafte Angelegenheit. Der Herr bewahre uns, dass wir auf diese Weise mit dem Wort Gottes umgehen, so wie es für unser Bild einfach passt. Dann gehen wir wieder in die Offenbarung, dort lesen wir noch die Parallelstelle in Offenbarung 20, Vers 13 und 14. Oder Parallelstelle, einfach den Gedanken, um zu verstehen, was das Totenreich und der Tod ist und was die Konsequenz davon ist, dass Christus den Schlüssel dazu hat. Das Meer gab die Toten heraus, das ist vor dem großen weißen Throngericht, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Wir wissen, das ist, könnte man sagen, die zweite Auferstehung, Erweckung eigentlich vom Tod des Körpers, werden die Menschen erweckt mit einem neuen Körper, auch die Verlorenen, und werden so gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und über diese Begriffe müssen wir jetzt noch etwas näher nachdenken. Es ist wichtig zu beachten, dass hier, wenn vom Totenreich die Rede ist, dass da vom Hades die Rede ist. Und auch wenn der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen wird, dann ist da der Hades gemeint. Und da gibt es ja verschiedene Begriffe, die manchmal schwierig auseinanderzuhalten sind. Hades, das ist das griechische Wort für das, was im Alten Testament beschrieben ist als Sheol, die Unterwelt, oder manchmal auch als Grube übersetzt. Das ist, meint genau das Gleiche. Wenn wir Zitate aus den Psalmen lesen, zum Beispiel im Neuen Testament, wo vom Sheol die Rede ist, wird das mit dem griechischen Wort Hades übersetzt. Also das muss das Gleiche sein. Der Sheol und der Hades ist das Gleiche. Das Wort Hades kommt 10-mal im Neuen Testament vor. Ich lese nur als vertretende Stelle Matthäus 11. Matthäus 11, Vers 23 zum Beispiel. Und du, Kapernaum, wie die du bist zum Himmel erhöht worden, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden oder eben zum Hades. Und so finden wir 10 Stellen, wo das Wort Hades vorkommt. Sie sind hier aufgeführt im Skript und das entspricht dem alttestamentlichen Sheol. Im Deutschen kann man schon so plus minus mit Hölle das auch übersetzen. Aber es ist einfach wichtig zu realisieren, was damit gemeint ist. Im Hades oder im Sheol sind nur die Verlorenen, also unerrettete Seelen ohne Körper. Jetzt, heute ist das so. Nur die verstorbenen Menschen ohne Körper. Wir finden nirgends, dass die am gleichen Ort sind, wie zum Beispiel die Dämonen oder die gefallenen Engel. Es scheint so, dass nur Menschen sich im Hades befinden. Und von diesem Hades wird gesagt, dass er schlussendlich in den Feuersee geworfen wird. Das haben wir soeben gelesen. Jetzt gibt es Unterabteilungen im Hades. Und eine solche Sonderabteilung ist der, was oft übersetzt wird als Abgrund oder Tiefe, mit dem Wort Abyssos, gleich bodenlos. Das kommt doch 9-mal vor im Neuen Testament. Und wenn man diese Stellen liest, dann merkt man, dass es sich offenbar um ein vorübergehendes Gefängnis für gefallene Engel handelt. Engel können dort vorübergehend gefangen werden, gehalten werden und auch wieder für eine gewisse Zeit gelöst werden. Das wichtigste Beispiel ist Satan selber. Während dem tausendjährigen Reich wird er in den Abyssos gefangen gesetzt und wird für kurze Zeit am Ende dann wieder losgelassen. Das lesen wir in Offenbarung 20, 1 und 3. Oder wir lesen in Offenbarung 9 von dieser schrecklichen dämonischen Invasion, die kommen wird auf die Erde im Rahmen des 5. Posaunengerichtes, wo eben der Schlund des Abgrundes oder des Abyssos geöffnet wird. Und dann steigen diese schrecklichen Gestalten herauf und haben die Erlaubnis, die Menschen zu quälen, ich glaube 5 Monate lang. Die kommen aus dem Abgrund, aus dem Abyssos und können auch wieder dort verwahrt werden. Aber das ist eine Abteilung im Hades. Dann gibt es eine zweite Sonderabteilung im Hades. Auch wieder für gefallene Engel, nicht für Menschen. Das ist der sogenannte Tartaros. Es bedeutet ungefähr auf Deutsch der tiefste Abgrund der Finsternis. Wir finden dazu direkt nur eine Stelle im 2. Petrus 2, aber vom Sinn nach dann auch in Judas 6 und Vers 6 und 7. Wenn wir 2. Petrus 2 aufschlagen, diese Gerichtsankündigung, wo eben auch aufgeklärt wird über die jenseitige Welt, über die Konsequenzen, die es haben wird für Gottlose und Frevler. Da steht Vers 4, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Tartaros warf, in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als achten zusammen mit sieben anderen bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und dann wird auch Sodom und Gomorra erwähnt. Und so weiter. Die Auflösung ist dann in Vers 9. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichtes. Wir wissen, dass die Menschen, die verlorenen Menschen im Hades auf nichts anderes tun, als warten auf den Tag des Gerichtes. Ebenso gibt es Engel, die im Tartaros sich befinden und dort nicht mehr herauskommen bis zum Tag des Gerichtes. Und aus dem Zusammenhang, in welchem Zusammenhang haben sie denn gesündigt, können wir rekonstruieren, ich denke zuverlässig rekonstruieren, was wirklich gemeint ist. Es geht also um die Zeit Noahs. Es geht um den Zusammenhang mit Noah, auch um den Zusammenhang mit Sodom und Gomorra. Das heißt, der Tartaros ist ein Dauergefängnis bis zum Gericht für diese gefallenen Engel, und zwar solche, die gesündigt haben, wie das beschrieben ist dort bei Noah. Wollen wir doch kurz aufschlagen. 1. Mose 6. Das ist die Einleitung, die dann zu Noah führt und zum Auftrag an Noah. 1. Mose 6, Vers 1. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, das ist eine Bezeichnung für Engelwesen oder für Dämonen, da sahen sie, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Das ist ein geheimnisvoller Vers. Aber im Licht von dem, eben, was wir bei Petrus gelesen haben, kommen wir dem doch näher, was da wirklich war. Und wir verstehen, wie dramatisch die Sünde gewesen ist und jetzt wieder ist zur Zeit Noahs. Es gab also offenbar hochgestellte Engelwesen, die hatten die Macht, auch Menschengestalt anzunehmen und sogar Frauen zu verführen. Und die hatten sogar die Macht, Frauen zu schwängen, dass sie Kinder gebaren. Und die Absicht wird ja sofort klar. Es war damals die Absicht Satans, die menschliche Genetik zu zerstören, zu verändern. Da müssen uns alle Alarmglocken läuten, wenn man das realisiert. Es war ein dramatischer, dämonischer Eingriff in die Erbanlagen der Menschen. Und tatsächlich entstanden daraus die sogenannten Riesen. Und das war der Hauptanlass für Gott, dass er das Menschengeschlecht auslöschen musste. Für die Sintflut. Bis auf die 8 Menschen. Auch andere hätten gerettet werden können, wenn sie gehört hätten. Sie mussten es nachher hören im Hades. Christus selber hat es ihnen proklamiert, dass er jetzt als Sieger über die Sünde und über den Tod hervorgegangen ist. Aber was da geschah, war hochdramatisch. Diese Veränderung des menschlichen Erbgutes durch diese dämonischen Wesen. Es ist hier nichts anderes beschrieben als Transhumanismus. Das müssen wir realisieren. Heute sagt man dem Transhumanismus. Die Verbesserung, in Anführungsstrichen, des menschlichen Genoms oder die Zerstörung eigentlich des Menschen. Die satanische Zerstörung des Menschen. Das ist die Art und Weise, wie diese gefallenen Engel gesündigt hatten, wie wir gelesen haben in 2. Petrus 2, Vers 4. Und sie wurden von Gott in ein Hochsicherheitsgefängnis gesetzt, in den Tartaros. Und sie warten dort auf ihr Gericht. Das ist nicht die gleiche Kategorie wie der Abyssos. Dann wollen wir noch einen weiteren Begriff anschauen, der Begriff Gehenna. Das griechische Wort im Neuen Testament, Gehenna, ist in der Tat das häufigste Wort, das gebraucht wird für die unsichtbare Welt der gefallenen Engel bzw. Geister bzw. der unerrettet Verstorbenen im Neuen Testament. Wird am häufigsten, wenn darüber gesprochen wird, Gehenna gemeint. Auch hier wieder können wir zu Deutsch plus minus mit Hölle übersetzen. Luther hat das mit Hölle übersetzt. Aber es trifft auch wieder nicht ganz zu oder man muss realisieren, was damit gemeint ist. Das ist zwar ein vergriechtes Wort, aber es kommt eigentlich aus dem Hebräischen von Gehinnom, das heißt das Tal Hinnom, was ja so westlich-südlich von Jerusalem liegt und wo diese bösen Könige Menschenopfer gebracht haben, wo sie Kinder verbrannt haben. Etwas, das ich euch nie geboten habe, sagt Gott durch den Propheten Jeremia. Wie kommt ihr auf diese Idee, Menschen zu opfern? Aber in Analogie zu den Heiden, die sie umgaben, kam es so weit, der Götzendienst, dass sie diese etwas vom Schrecklichsten, was sie haben tun können, getan haben. Man kann das lesen im 2. König 23 oder eben Gottes Reaktion in Jesaja 30, in Jeremia 7, in Jeremia 19. Das ist ein wichtiges Thema, das ist ein gewaltiges Gericht, das sie dadurch auf sich geladen haben. Und dort ist eben die Idee des brennenden Feuers in diesem Tal. Gehenna. Und das Wort kommt 12-mal vor im Neuen Testament. Wir wollen auch als vertretende Stelle aufschlagen Matthäus 5. Vers 22. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, Nichtsnutz oder Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Hier das Wort Gehenna gebraucht. Oder auch wenn der Herr diese Gleichnisse braucht, Vergleiche braucht, Vers 29, auch in Matthäus 5, wenn dir aber dein rechtes Auge einen Anstoß zur Sünde will, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass du eines deiner Glieder, das eins deiner verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Gehenna. In das höllische Feuer. Also ist Gehenna im Neuen Testament der Ort, wo Menschen und gefallene Engel in Ewigkeit brennen. Das ist die Bedeutung von Gehenna. Es ist der Ort ewiger Qual durch Feuer. Ihr Feuer erlischt nicht und der Wurm stirbt nicht, sagt Christus darüber. Es ist der Ort der ewigen Verdammnis gemeint. Es ist nicht der Hades gemeint. Aber es ist dieser Ort gemeint und daraus können wir sehen, dass Gehenna und Feuersee schlussendlich ein und dasselbe sind. Gehenna ist der Name und Feuersee ist wie die Beschreibung davon, die zutreffende Beschreibung. Und das bedeutet auch, dass das Gericht in der Gehenna oder im Feuersee Seele und Körper betrifft. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Hades. Dort sind nur Seelen, Geistseelen der Verstorbenen und sie leiden Qual. Aber die Gehenna oder der Feuersee ist das Gericht über Körper und Seele. Das ist bewegend, dramatisch, wenn man darüber nachdenkt. Beides, sowohl Seele wie auch Körper, bleiben ewig. Es gibt keine Annihilation, keine Auflösung. Vernichtung zum Nichts. Das sagt die Bibel ganz klar und deutlich und warnend. Wie oft hat der Herr Jesus davor gewarnt? Es gibt keine Auflösung. Denn die Toten aus dem Hades werden auferstehen vor dem weißen Thron zum Gericht. Und wer nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wird, geht in den zweiten Tod, in den Feuersee. Gibt es denn in diesem Gericht vor dem großen weißen Thron, wenn da die Bücher aufgeschlagen werden und auch vor allem das Buch des Lebens, werden dort Menschen eingeschrieben gefunden von denjenigen, die gerichtet werden, von all diesen Toten, die Leiber, die aus dem Meer auferstehen müssen und aus allen möglichen Orten auferstehen müssen, nebst den Seelen aus dem Hades, gibt es denn auch Menschen, die eingeschrieben werden sein im Buch des Lebens, kann man sich fragen. Und ich denke sehr wohl, es wird Menschen geben, die gläubig gestorben sind während des messianischen Reiches. Die werden eingeschrieben sein im Buch des Lebens vor dem großen weißen Thron und werden auferstehen zur Ewigkeit. Die Gläubigen werden auferstanden schon sein dort. Auch die Heiligen aus dem Alten Testament wird es nicht betreffen, aber die Gläubigen aus dem messianischen Reich, die werden dort auch auferstehen und eingetragen sein im Buch des Lebens und in die Ewigkeit beim Herrn eingehen. Aus diesem Grund ist die Hölle ein schlechter Begriff oder schlechte Übersetzung für Gehenna, weil die Hölle ein provisorischer Ort eben für die Seelen der verlorenen Menschen ist. Der Begriff Feuersee, das haben wir schon eigentlich abgedeckt mit diesem Thema. Gehenna kommt 5-mal in der Offenbarung vor, Feuersee, in diesen 3 letzten oder in Kapitel 19, 20 und 21. Und es ist auch von diesen Stellen her ganz klar, es ist ein ewiger Aufenthaltsort, damit gemeint sowohl des Körpers, des auferstandenen Körpers, wie der Geistseele aus dem Hades. Auch die ewige Bestimmung für die gefallenen Engel, zusammen mit Satan. Und der Herr sagt ja, dass ursprünglich der Feuersee geschaffen wurde für Satan und seine Engel. Gott hat nie den Feuersee geschaffen für Menschen. Aber er hat einen Ausweg geschaffen für alle Menschen, dass sie dem Feuersee entfliehen können, dass sie gerettet werden können. Dieser Vers 18 im Offenbarung 1, Vers 18 ist wirklich eine überaus wichtige Stelle, weil eben der Herr Jesus Christus diese gewaltigen Dinge bewirkt hat. Der Tod des Herrn am Kreuz, seine 3 Tage im Tod oder im Hades, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt haben eine dramatische Veränderung im Jenseits bewirkt, in der Welt der Verstorbenen. Wir dürfen nie vergessen, dass es leben jetzt ungefähr 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, aber dass viele, viele, viele mehr Milliarden Menschen existieren. Sie existieren im Jenseits. Sie sind nicht einfach weg. Aber wo ist denn das? Auch das können wir aus der Bibel klar benennen. Der Scheol oder eben im Neuen Testament der Hades befindet sich in der Tiefe der Erde. Das ist nicht irgendwo im Weltall oder irgendwo sonst im luftleeren Raum die Hölle oder der Hades, sondern es ist tief in der Erde. Das Wort sagt im Schoß der Erde, beziehungsweise im Mittelpunkt, im Herz der Erde. Und ich bin überzeugt, es ist dort. Ich bin überzeugt, es ist genau dort. Und jetzt ist es einfach auch wieder bewegend, dass der Herr Jesus selber in seinem Tod in diesem Schoß der Erde war. Sollen wir lesen in Matthäus 12, Matthäus 12, Vers 40, wo er den Pharisäern dieses Zeichen gibt. Sie wollten ja Zeichen haben, und er sagt ihnen dieses Zeichen: Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Im Mittelpunkt der Erde. Kardia ist das griechische Wort. Im Herzen, im Innersten der Erde. Und das ist genau dort in dieser physischen Erde. Das ist nirgends, es kann nirgends anders sein. Im Zentrum der Erde befindet sich das Totenreich, der Hades. Und wir wissen auch wieder aus der Schrift, dass dieser Ort ein Ort der Qual ist für die Ungerechten, für die Unerretteten. Und dass dieser Hades eben noch Unterabteilungen hat, der Abyssos für die gefallenen Engel, die vorübergehend manchmal dort sind und manchmal auch wieder freikommen, und der Tartaros, wo diese gewaltigen Missetäter an Dämonen vor auf ihr Gericht warten, in diesem Dauergefängnis. Und das ist jetzt eben die große Veränderung. Und es war im Alten Testament, war der Hades auch ein Ort der Glückseligkeit. Der Hades bestand aus zwei Hauptabteilungen. Alle Menschen, die starben, gingen hinunter. Aber nicht alle gingen an den Ort der Qual. Es gab einen Ort, eine Abteilung im Hades der Glückseligkeit. Wir können sagen, des Paradieses. Anderer Ausdruck, den kennen wir vom Lazarus und dem reichen Mann, war des Schoß Abrahams. Das war der Ort der Glückseligkeit. Und es war sogar so, die waren scharf getrennt, aber sie konnten kommunizieren miteinander. Das wissen wir aus Lukas 16. Sie konnten kommunizieren, auch wenn sie unüberwindbar getrennt waren. Und jetzt ist es so, dass mit dem Tod, mit der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu Christi sich die Situation grundlegend änderte. Grundlegend änderte für die verstorbenen Gläubigen. Der Herr sagt ja, dass er in seinem Tod im Paradies sein wird. Und gleichzeitig war er im Schoß der Erde. Das ist eine klare Aussage, wo das war, damals, das Paradies. Und wir wissen es von Lukas 16, es war der Schoß Abrahams, unmittelbar neben dem Ort der Qual. Der Herr sagt ja dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also war der Herr in dem Teil des Hades der Glückseligkeit. Und das ist der Ort, von dort aus hat er verkündet, proklamiert, wenn wir noch 1. Petrus 3 aufschlagen. Ab Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, oder man könnte übersetzen im Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Der Hades ist ein Gefängnis, da entkommt niemand. Das ist ein Gefängnis. Und er verkündigte diesen Geistern, und zwar genau besonders denen, die zu der Zeit Noahs sich geweigert hatten, zu glauben, Noah zu glauben und Gott zu gehorchen und die Errettung in die Arche anzunehmen. Und genau diesen besonders offenbar hat Christus proklamiert. Wir müssen realisieren, das steht für verkündigen, nicht das Wort predigen. um jemanden zu gewinnen, sondern es steht das Wort proklamieren. Er hat ihnen proklamiert, dass er diese Arche ist, durch die sie hätten gerettet werden können, während Noah die Arche zurichtete. Und es wurden nur so wenige gerettet durch das Wasser hindurch. Das sind wirklich sehr dramatische Zusammenhänge. Und dann war es so, dass nach der Auferstehung des Herrn bei seiner Himmelfahrt, da steht gemäß Epheser 4, Vers 8 bis 10, schlagen wir auch noch kurz auf Epheser 4, es geht da um die Gaben, um das Geschenk aus der Höhe. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, wegen dieser Gnade, es geht um diese Gabe, um diese Gnade, um das Gnadengeschenk. Darum heißt es, das ist ein Zitat aus Psalm 68. Er ist emporgestiegen zur Höhe, da ist die Himmelfahrt gemeint, hat Gefangene weggeführt. Christus, und dann steht ja weiter unten, wenn aber steht, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anders, als dass er zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Da ist wieder genau dieser Ort gemeint, im Zentrum der Erde, in der Abteilung Schoß Abrahams, im Paradies, unmittelbar neben dem Totenreich. Zuerst ist er hinabgestiegen, dann aber ist er emporgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt, weggeführt. Denn auch der Schoß Abrahams war ein Ort, wo niemand weggehen konnte. Das war gefangen im Zentrum der Erde. Und Christus hat die Menschen, die Seelen mit sich geführt, aus dem Paradies, aus dem Schoß Abrahams, der im Mittelpunkt der Erde war, in den dritten Himmel. Denn wo ist heute das Paradies? Es ist nicht mehr dort. Dort, wo noch Lazarus war. Das war noch vor dem Sterben, Auferstehung, Himmelfahrt Jesu. Das Paradies ist nicht mehr dort. Es ist im dritten Himmel. Das können wir sagen, weil Paulus es sagt. Er war selber im dritten Himmel, dort im Paradies. Im zweiten Korintherbrief lesen wir ja das. Das Paradies befindet sich nun im dritten Himmel. Ich möchte noch kurz sagen, eben wegen der Stelle Epheser 4, er hat also Gefangene, die Geistseelen der alttestamentlichen Heiligen hat er mit sich geführt, die aus dem Mittelpunkt, aus Abrahams Schoß weggeführt in die himmlischen Regionen. Und wir wissen, dass das im dritten Himmel ist, das Paradies, weil Paulus es uns sagt. Und dann steht noch dieser Zusatz hier, und den Menschen hat er Gaben oder Geschenke gegeben. Er hat die alttestamentlichen Heiligen bei der Himmelfahrt mit sich geführt in den Himmel. Stellen wir uns das vor. Aber den Gläubigen, die lebten auf der Erde, seinen Aposteln und der Gemeinde, die gegründet wurde, denen hat er Gaben gegeben. Was denn für Gaben? Den Geist Gottes. Die Verheißung des Vaters. Das ist gemeint mit dieser kurzen Skizzierung, prophetisch schon im Psalm 68. Ich finde das bewegend. Der Geist Gottes wurde uns gegeben. wo der Geist Gottes ist, da ist jetzt schon ein Stück weit Paradies. Ich verstehe das auch so, dass wir realisieren, was uns gegeben wurde. Wir gehören nicht zu denen, die schon mitgeführt wurden ins Paradies, aber wir gehören zu denen, die den Geist Gottes bekommen haben. Gott selber wohnt in uns, gewaltig. Ich komme zum Schluss. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Das Paradies befindet sich nun im dritten Himmel. Gemäß 2. Korinther 12, Vers 1 bis 4. Das könnt ihr auch zu Hause noch lesen, damit ihr auch das aus den Worten des Paulus selber hört. In der Ewigkeit aber, das ist noch nicht der definitive Ort des Paradieses. Zuerst war es im Schoß Abrahams, im Erdmittelpunkt. Dann hat Christus die Heiligen mit sich geführt und das Paradies ist jetzt im dritten Himmel. Aber in der Ewigkeit, wenn neue Himmel und eine neue Erde sein wird, dann wird das Paradies Teil des neuen Jerusalems sein. Teil der neuen Erde. Das Paradies, nämlich der Garten Gottes. Das wollen wir noch aufschlagen in Offenbarung 2, Vers 7. Im Sendschreiben an Ephesus: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und wir lesen ja dann auch in Offenbarung 21 und 22 vom Baum des Lebens. Und wir wissen jetzt, dass der im Paradies Gottes stehen wird. Und das ist ein Teil des neuen Jerusalems. Das wird die in Ewigkeit der Ort für das Paradies dann sein. Wir können sehr gespannt sein. Stellen wir uns das vor, das Paradies, der Garten Gottes. Und wir wissen, dass Gott das ursprüngliche Paradies auf der Erde als Abbild von diesem gewaltigen Paradies Gottes gestaltet hat. Wie wird das sein? Ja, wir wollen hier aufhören. Es ist mir bewusst, dass das schwierige Kost war, aber es ist mir auch ein Anliegen, dass wir informiert sind. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass wir das realisieren, wo man hinkommt, wenn man als Gläubiger stirbt jetzt. Man kommt in den dritten Himmel, zu Christus, unsere Seele, unsere Geistseele. Der Körper wartet auf die Entrückung, auf das Angetanwerden mit dem neuen Auferstehungsleib. Dass wir auch einfach uns trösten können mit dieser Tatsache, dass wir auch getröstet sein können über verstorbene, gläubige Menschen, aber dass wir auch ermutigt werden, motiviert werden, weiter zu beten für unsere Angehörigen, dass sie Christus noch annehmen als ihren Herrn und Heiland. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für all die verborgenen Schätze, die du hast in alle Ewigkeit aufschreiben und festhalten. Wir danken dir, Herr, dass du auch dein Verständnis immer mehr uns kannst schenken, dass wir ermutigt werden von deinen Gedanken, vom Zusammenhang, dass wir ermutigt werden von dem, was auf uns zukommt. Wir danken dir, Herr, für deine Hingabe. Was hat das bewirkt, dass du dem Tod die Macht genommen hast und dass du die Schlüssel vom Tod und vom Totenreich in deinen Händen hast, Herr? Wir danken dir für die gewaltige Veränderung, dass du auch das Paradies und die Heiligen aus dem Alten Testament mit dir geführt hast. Dass auch Zukunft und Hoffnung ist und dass wir einmal dürfen mit ihnen in aller Fülle dich loben und preisen über deine Werke und Taten. Wir loben und preisen dich, Herr, für deine Treue, für deine ja, Gnade, dass du uns all die Sachen mitteilst. Bitte komm und bleib doch mit uns und hilf, Herr, dass wir die Zeit, wo wir noch heiß sind, ist so kurz im Vergleich zur Ewigkeit, dass wir dir wohlgefällig leben können, dass du selber kannst deine Werke tun in uns, Herr. Gib du Gnade dazu. Schenk du Veränderung, schenk du ja, die Fülle vom Heiligen Geist, schenk du die Fülle von Liebe Gottes in jedem Einzelnen von uns, Herr. Wir danken dir. Amen.